Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Hier ist Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Der Präsident sagte, dass die Welternährungskrise eine Gelegenheit für Indonesien sei, ein Lebensmittellager einzurichten. Der Vizepräsident lädt chinesische Halal-Unternehmen ein, in Indonesien zu investieren. Das Nipah-Virus breitet sich aus, Indien isoliert 7 Dörfer in Kerala. Nach Angaben des Industrieministeriums beliefen sich die Exporte der Möbelindustrie im Juni auf 799 Millionen Dollar. Mit der Entdeckung von 500 Fällen behandelt China Affenpocken wie Covid-19. Indonesiens Tourismusminister strebt eine Erhöhung der Zahl der Touristendörfer an. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo erklärte, dass die aufgrund der geopolitischen Bedingungen entstandene Welternahrungskrise eine Gelegenheit für Indonesien sein könnte, eine Lebensmittelscheune zu errichten. Laut Präsident Joko Widodo erfordert die Herausforderung der Welternahrungskrise, dass die indonesischen Bürger, darunter auch das Landwirtschaftsinstitut von Bogor oder IPB, große Innovationen im Umgang mit diesem Problem durchführen. Präsident Joko Widodo sagte dies, als er am Freitag eine Rede auf der offenen Sitzung des Landwirtschaftsinstituts von Bogor oder IPB anlässlich seines 60-jährigen Jubiläums auf dem Universitätsgelände von Indramayu im Bezirk Bogor der Provinz Westjava hielt. Präsident Joko Widodo erklärte, dass Lebensmittelscheunen des Wollergin der indonesischen Bauern und Fischer verbessern und zusätzlich zur Überwindung der aktuellen Welternährungskrise beitragen könnten. Das Staatsoberhaupt ist davon überzeugt, dass beim Aufbau des Lebensmittelökosystems große und außergewöhnliche Innovationen erforderlich sind. Der Präsident vertraute den IPB-Studenten auch Innovationen für die Ernährungssicherheit an. Vizepräsident Ma'ruf Amin lud Halal-Geschäftsleute aus China ein, in Indonesien zu investieren. Dies teilte Vizepräsident Ma'ruf Amin am Freitag, den 15. September, in Fuzhou, der chinesischen Provinz Fujian, bei dem Treffen mit 10 Geschäftsführern aus Fujian, Tianjin und Shanghai mit. Ihr Unternehmen ist im Lebensmittelsektor tätig, insbesondere bei Fischerei und Meeresprodukten. Nach Angaben des Vizepräsidenten gibt es in Indonesien derzeit 3 Halal-Industriegebiete, nämlich das Halal Modern Valley in Serang, den Halal Industrial Park in Sidoarjo und den Bintan Inti Halal Hub auf der Insel Bintan. Die indonesische Regierung hat außerdem die Industriegebiete Batang und Aviarna aufgefordert, Halal-Zonen wie im Bintan-Gebiet zu errichten, um die Verwirklichung des Potenzials der Halal-Lebensmittelindustrie durch die Vereinbarung zu Country Twin Parks oder TCTP zu fördern. Two Countries Twin Parks ist eine Vereinbarung zwischen dem indonesischen Koordinierungsministerium für maritime Angelegenheiten und Investitionen und der chinesischen Regierung, die am 12. Januar 2021 unterzeichnet wurde. Aufgrund des Ausbruchs des Nipah-Virus, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen, schlossen die Behörden im indischen Bundesstaat Kerala Schulen und Büros. Reuters berichtete, dass die örtlichen Behörden in 7 Dörfern im Bezirk Kuikot Isolation verhängten und Schulen, Banken und andere Einrichtungen schlossen. Dieser Schritt wurde unternommen, um der Ausbreitung eines seltenen Virus vorzubeugen, der das Gehirn schädigen kann. Kürzlich wurde berichtet, dass in Kerala eine Person an den Folgen einer Ansteckung mit dem Nipah-Virus gestorben sei. Am 30. August starb eine weitere Person und zwei Personen aus derselben Familie infizierten sich und werden nun im Krankenhaus behandelt. Das Industrieministerium wies darauf hin, dass die Exporte der Möbelindustrie eine große Chance zur Unterstützung der Volkswirtschaft mit einem Beitrag von 1,3% zum Bruttoinlandsprodukt oder BIP außerhalb von Öl und Gas bei einer Exportleistung von 2,47 Milliarden US-Dollar bieten. Der Generaldirektor für kleine, mittlere und sonstige Industrien oder ICMA des Industrieministeriums, Renia Nita, sagte in einer Erklärung am Freitag in Jakarta, dass der Exportwert der Möbelindustrie im Jahr 2023 bis Juni 799,6 Millionen US-Dollar erreicht habe. Laut Renia ist das Marktpotenzial für die Möbelindustrie sehr groß und muss von heimischen Branchenakteuren ausgeschöpft werden. Die chinesischen Gesundheitsbehörden werden Affenpocken ab dem 20. September auf die gleiche Weise wie Covid-19 behandeln, nachdem im letzten Monat etwa 500 Fälle von Affenpocken festgestellt wurden. Die Nationale Gesundheitskommission Chinas oder NHC erklärte, dass Affenpocken auf der Grundlage von Protokollen der Kategorie B behandelt werden. In dieser Kategorie kann China Notfallmaßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel die Einschränkung von Versammlungen, die vorübergehende Schließung von Unternehmen und Schulen oder die Schließung von Gebieten, wenn es zu Krankheitsausbrüchen kommt. Zu den Infektionskrankheiten der Kategorie B zählen derzeit Covid-19, AIDS und SARS. Die Nationale Gesundheitskommission China erklärte weiter, dass seit dem ersten importierten Fall im September 2022 mehr als 20 Provinzenfälle von Affenpocken in China gemeldet haben und die lokale Ausbreitung dieses Falles im Juni 2023 begann. Der Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft, Sandiaga Salahuddin Uno, strebt eine Erhöhung der Zahl der Touristendörfer an, um mehr Beschäftigungsmöglichkeiten im Tourismussektor zu eröffnen. Sandiaga Uno sagte am Freitag, den 15. September, bei einem Besuch bei Heterospace Solo in Zentraljava, dass es derzeit 4.700 Touristendörfer gäbe. Im nächsten Jahr wird die Zahl auf 6.000 Touristendörfer steigen. Um dies zu erreichen, arbeitete das indonesische Tourismusministerium mit der Jugendorganisation Ikatan Pemuda Desa Indonesia oder IPDA zusammen. Sandiaga Uno hofft, dass die aktuellen Bemühungen der Regierung die Geschäftsmöglichkeiten eröffnen können, sodass bis 2024 4,4 Millionen neue Arbeitsplätze entstehen können. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, Nun hören Sie den heutigen Wetterbericht. Ihr Wetter am heutigen Mittag ist sonnig, leicht bewölkt, wolkig, regnerisch. Bei einer Temperatur von 24 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 55-80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Erste Information kommt aus Banyumas, Zentraljava. Banyumas in Zentraljava war Gastgeber von dem Dialogforum der City Window Series. Dieses Forum wurde 3 Tage lang vom Smart Green ASEAN Cities oder SGAC Programm organisiert, um eine grüne Entwicklung zu unterstützen. Der leitende Berater des SGAC UNCDF Programms Fakri Karim in Purwokerto, Banyumas, sagte am Dienstag, dass dieses Programm eine grüne Entwicklung in ASEAN-Städten unterstützt, die von der EU oder Europäischen Union finanziert und über den UNCDF, Kapitalentwicklungsfonds der Vereinten Nationen, umgesetzt wird. Derzeit läuft das Programm in 13 Städten in ASEAN. Ihm zufolge ist Banyumas eine der Regionen in Indonesien, die zusammen mit mehreren anderen Städten in der ASEAN am SGAC-Programm teilnimmt. Und jetzt gibt es noch eine weitere Stadt, nämlich Banyuwangi in Ostjava. Im Rahmen des Dialogforums kamen Delegationen aus 13 Städten der gesamten ASEAN-Region nach Banyumas. Sie wollen die Erfahrung von Banyumas im Bereich Smart Green sehen, insbesondere im Abfallmanagement. Die nächste Information kommt aus Surabaya, Ostjava. 5 Studenten des Studiengangs Maschinenbau und Fertigungstechnik der Fakultät für Ingenieurswissenschaften der Universität Surabaya haben ein innovatives Abbrichwerkzeug für körperbehinderte Menschen mit dem Namen Dr. Mate, Dressing Mate entwickelt. Diese Innovation wurde von Angeline Arista, Yudi Krispanto, Lairi Ciwijaya, Christophorus Raphael, und Deviano Sutanto entworfen. Die Teamleiterin Angeline sagte am Montag in Surabaya, dass die Idee für diese Innovation durch die Schwierigkeiten körperbehinderter Menschen beim Anziehen motiviert sei, insbesondere derjenigen, die aufgrund einer Amputation beide Arme verloren hatten. Diese Innovation ist mit 3 Controllern ausgestattet, nämlich Fernbedienung, Android-Anwendung und Sprachbefehlen. Die Android-Anwendung soll sicherstellen, dass dieses Tool auch von Begleitern körperbehinderter Menschen genutzt werden kann, um von verschiedenen Orten aus zu helfen. Angeline sagte, der Dr. Made Design Prozess habe etwa 3 Monate gedauert. Dr. Made gewann den 3. Platz beim Engineering Innovation Challenge Wettbewerb 2023 der Institution of Engineers in Singapur. An diesem Wettbewerb nahmen Teilnehmer aus verschiedenen Ländern teil, darunter Singapur, den Philippinen und Australien. Zukünftig soll Dr. Med direkt bei Tetraplegikern zu Hause, in Krankenhäusern und Rehabilitationszentren eingesetzt werden können. Die letzte Information kommt aus Siak, Riau. Die Bezirksregierung von Siak in der Provinz Riau veranstaltete am Montagabend erneut das jährliche Ritual der Ablehnung des Bösen, Katib Beganyut, indem sie gemeinsam mit der Gemeinde auf einem Boot betete, um Gott näher zu kommen. Der Vizebezirksleiter von Siak, Husni Mirza, sagte, dass diese Aktivität durchgeführt wurde, um die Katib Beganyut-Tradition aufrecht zu erhalten und zu bewahren. Die Katib Beganyut-Tradition ist die 9. Tradition des kollektiven Gedenkens der Bezirksregierung Siak. Die Gatib-Veranstaltung begann mit gemeinsamen Gebeten, Abendessen und Eröffnungsgebeten. Anschließend gab es eine Fackelparade von der Shahabuddin Moschee zum Hafen, um an Bord der Fahrer und mehrerer Boote zu gehen. Laut Husni Mirza existiert diese Tradition seit der Zeit des Siak-Königreichs und wird bis heute bewahrt. Er erklärte, dass Katib Beganyut eine rituelle Tradition sei, um eine Person oder Gemeinschaft von verschiedenen Krankheiten und schlimmen Ereignissen fernzuhalten. Das war Interessantes aus der Heimat. Auf Wiederhören!
Voice of Indonesia führt das VOI Internationale Quiz 2023 wieder durch. Das diesjährige Voice of Indonesia Internationale Quiz 2023 liegt in Form eines Aufsatzschreibwettbewerbs über eines der 5 Tourismusziele mit höchster Priorität in Indonesien. Es sind Borobudur Tempel, Tobase, Likupang, Mandalika und Labuan Bajo. Der Aufsatz muss aus 700 bis 800 Wörtern bestehen, mit Arial 12 geschrieben, dann gelesen und aufgenommen werden. Senden Sie den angenommenen Aufsatz, den Sie lesen, an voiquiz2023@gmail.com. Der Aufsatzschreibwettbewerb wird vom 10. April bis 20. August 2023 geöffnet. Wir werden jeweils einen Gewinner für jeden Sprachdienst wählen. Die Gewinner werden interessante Preise von Voice of Indonesia erhalten. Wir werden die Gewinner bei dem 78. Radiotag am 11. September 2023 bekannt geben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.voinews.id und Facebook von The Voice of Indonesia. Seien Sie vorbereitet. Wer weiß, dass Sie einer der Gewinner werden.
From Indonesia to the world.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 16. September. Wir beginnen mit den Ereignissen am 16. September 1975, an dem Papua Neuguinea von Australien unabhängig wurde. Zunächst bestand Papua Neuguinea aus zwei Teilen. Nordost-Irian mit der Hauptstadt Salamaua und dem Gebiet namens Papua mit der Hauptstadt Port Moresby. Im Jahr 1945 wurden dann beide Gebiete administrativ zusammengelegt. Die jeweiligen Positionen hatten sich aber nicht geändert. Papua gewann am 16. September 1975 die Unabhängigkeit von der australischen Regierung und wurde dann Papua Neuguinea mit der Hauptstadt Port Moresby, eine Kolonie Großbritanniens. Im Jahr 1906 übergab Großbritannien Australien Papua Neuguinea bis zur Unabhängigkeit im Jahr 1975. Der erste Premierminister war Michael Somare. Willkommen zum 16. September 1982, dem Massaker von Sabra und Shatila. Das Massaker von Sabra und Shatila ereignete sich im September 1982 in Beirut im Libanon, das damals von Israel besetzt wurde. Dieses Massaker wurde von libanesischen Maronitis christlichen Milizen an palästinensischen Flüchtlingen in den Flüchtlingslagern Sabra und Shatila verübt. Die maronitischen Streitkräfte standen direkt unter dem Kommando von Eli Hubeika, der später Mitglied des libanesischen Parlaments und in den 1990er Jahren auch Minister im libanesischen Kabinett wurde. Während dieser Ereignisse waren diese Lager von israelischen Soldaten umzingelt und die Milizsoldaten wurden von Israel gesiegt, um nach PLO-Mitgliedern zu suchen. Wir beenden Vergangenheit und Gegenwart mit den Ereignissen vom 16. September 1987, an dem das Montrealer Protokoll unterzeichnet wurde. Das Montrealer Protokoll, oder vollständig Montrealer Protokoll über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, ist ein internationaler Vertrag zum Schutz der Ozonschicht durch die Unterbindung der Produktion einer Reihe von Stoffen, von denen angenommen wird, dass sie für den Abbau von Ozonschicht verantwortlich sind. Dieser Vertrag wurde am 16. September 1987 offen unterzeichnet und trat am 1. Januar 1989 in Kraft. Seitdem wurde dieser Vertrag fünf Änderungen unterzogen, nämlich 1990 in London, 1992 in Kopenhagen, 1995 in Wien, 1997 in Montreal und 1999 in Peking. Durch dieses internationale Abkommen erholt sich das Ozonloch in der Antarktis langsam. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Sedikit getar hati terasa saat senyum terlukis di wajahmu cinta. Ada kau wajahku hadir dalam semesta. Meski ku bukan siapa-siapa, namun ingin hati sekedar hadir menyapa cinta.
memastikan kau terjaga dalam lembayung jingga. Berharap nyawaku ada selintas di dalam senjamu. Oh, 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 adinda, di mata ini kau terindah. Meskipun belum tentu kau tahu aku ada, mungkin kau hanya memandang aku sebelah mata. Tapi aku tak peduli itu. Ku tahu ku jauh dari nomor satu. Diriku bukan siapa-siapa, namun ingin hati sekedar hadir menyapa. Cinta, biarkanlah suka yang kini ku rasa tetap jadi sebuah angan yang masih rahasia. Namun jangan sia-sia selintas di dalam senjamu. Biarlah ku pendam rasa sendiri.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm unser Indonesien mit dem Titel Durch kritische Mineralien ist Indonesien andere Ländern der Welt weit voraus. Der koordinierende Wirtschaftsminister Airlangga Hartarto sagte, dass der IWF und die Weltbank Indonesien als außergewöhnliches Land einstufen. Airlangga Hartarto sagte am Donnerstag, den 14. September, auf der Konferenz der Mitglieder des Verbandes Indonesischer Emittenten AEI in Jakarta, dass das Gleiche auch für ASEAN gelte, die einzige Region, in der das Wirtschaftswachstum über 4% liege und die Inflation niedrig gehalten werden könne. Laut Airlangga kann Indonesien in diesen beiden Aspekten tatsächlich stark sein, wenn sich alle Länder auf Wirtschaftswachstum und Inflation konzentrieren, sodass Indonesien und ASEAN zu Lichtblicken im Weltwirtschaftswachstum werden. Unter Berufung auf econ.go.id konnte Indonesiens Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal 2023 angesichts globaler Bedingungen, die immer noch mit mehrstufigen Herausforderungen wie dem Klimawandel und El Niño konfrontiert sind, um 5,17% im Jahresvergleich wachsen. Der koordinierende Minister Airlangga betonte, dass kritische Mineralien oder Mineralressourcen in Form von Metallen und Nichtmetallen einen wirtschaftlichen Wert haben, jedoch das Risiko von Versorgungsunterbrechungen besteht, was von führenden Politikern verschiedener Blöcke wie der G20 und der Europäischen Union diskutiert wird. Indonesien stellt jedoch sicher, dass Indonesien bei kritischen Mineralien zu einem Land wird, das anderen Ländern der Welt weit voraus ist oder ihnen weit voraus ist. Denn kritische Mineralien sind der Schlüssel zu erneuerbarer Energie. Um die wirtschaftlichen Aussichten Indonesiens besser und stärker zu halten, hat die Regierung verschiedene politische Strategien umgesetzt. Diese Strategie umfasst die Umsetzung des Gesetzes zur Schaffung von Arbeitsplätzen, einschließlich einer Reform der risikobasierten Unternehmenslizenzierung. Weitere Strategien sind die Stärkung der Kaufkraft und die Kontrolle der Inflation, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und der industriellen Wertschöpfung, die Stärkung von UMKM, die Förderung von Exporten und die Aufrechterhaltung der Widerstandsfähigkeit des externen Sektors, die Steigerung der Produktivität der Human Resources, eine gerechte Entwicklung und Konnektivität sowie eine verstärkte internationale Zusammenarbeit sind ebenfalls ein Teil der politischen Strategie. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Satekere ist eine typische Kulinarik aus der Stadt Solo mit der Hauptzutat aus Tempeh Gembus. Tempeh Gembus ist ein Tempeh, das von der fermentierten Tofu Bagasse oder Tofu Resten hergestellt wird. Diese Kulinarik ist eine der Spezialitäten Solos, die in der Gesellschaft recht beliebt ist. Dieses Gericht ist sogar eines der Ziele von Touristen, die außerhalb von Solo kommen. Sate Kere wurde damals unterschätzt, weil die Hauptzutat aus Reststoffen hergestellt wird. Aber es stellt sich heraus, dass sein unerwartete Aussehen dieses Gericht hatte, zu einem besonderen Menü macht. Sein einzigartiger Name hat eine Geschichte über den Kampf der Menschen in der Kolonialzeit. Kere bedeutet auf Japanisch arm oder ohne Geld. Dies liegt daran, dass während der niederländischen Kolonialzeit der Preis für Satezutat wie Fleisch sehr hoch war, sodass die Einheimischen es sich nicht leisten konnten. Mit ihrer Kreativität ersetzten sie Fleisch durch Tofu Bagasse oder Tofu Reste als Zutat für Sate. Seitdem erscheint der Name von Sate Kere. Obwohl die Hauptzutat von Sate Kere aus Tofu Resten oder Tofu Bagasse hergestellt wird, hat Sate Kere doch eigenen typischen Geschmack und schmeckt lecker. Deshalb ist Sate Kere jetzt für Reisende außerhalb von Solo zu einem Muss geworden, um es zu genießen. Das gegrillte Tempeh Gembus, das mit der Erdnusssoße oder süßen Sojasauce übergossen wird, macht diese Sate Kere zu einem köstlichen und schmackhaften Gericht mit günstigem Preis. Liebe Zuhörer, es wäre schade, wenn Sie gerade in der Stadt Solo Zentraljava reisen, ohne das Gericht Sate Kere zu probieren, das für rund 20.000 Rupiah für eine Portion mit 10 Spissen Sate Kere verkauft wird. Den Sate Kere-Verkäufer sind in anderen Orten schwer zu finden. Das war Wunderbares Indonesien. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen wieder treffen. Das ist Voice of Indonesia in Jakarta.
Sandiwara, kita berperan di kenyataan yang tersulit tentang cinta saat kecewa penuh ragu dan sakit yang kan terobati. Karena ku kan ada siap untuk mengganti hatimu yang luka. Akulah yang kau cari, mulailah melangkah. Jangan kau kembali, bahagia bersama sang pemeran pengganti. Sandiwara, kita berperan di kenyataan yang tersulit tentang cinta saat kecewa penuh ragu dan sakit yang kan terobati. Aku kan ada siap untuk mengganti hatimu
akulah yang kau cari. Mulailah melangkah, jangan kau kembali. Bahagia bersama sebeberan pengganti. Sebeberan pengganti.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Programm dies Undas berichtet über das Festival Gandrung Sewu, das sich zu einem traditionellen Kulturtourismus von Banyuwangi entwickelt hat. Liebe Zuhörer, für diejenigen unter Ihnen, die Kultur mögen, insbesondere den traditionellen Tanz, wird das Festival der Kolossalkunst Gandrung Sewu von 14. bis 16. September 2023 veranstaltet. Es ist ein Teil vom Banyuwangi Festival. Diese Kolossalkunstveranstaltung, die 1000 Tänzer und Tänzerinnen einbezieht, ist ein Höhepunkt der Kulturdarstellung von Banyuwangi. Das Festival Gandrung Sewu wird jedes Jahr am Strand Boom Marina vor dem Hintergrund der Bali Straße abgehalten. Gandrung Sewu 2023 behandelt das Thema Ompro, The Glory Orb. Dieses Thema hat eine tiefe Bedeutung über die Eigenkontrolle im Leben mit der Bemühung zur Komfortzone. Der Leiter des Kultur- und Tourismusdienstes von Banyuwangi, Dewa Alit Siswanto, sagte, dass das Thema Omprok ein Symbol der Wahrnehmung in der Kunst sei.
Pemerintah Daerah Kabupaten Sika melalui Dinas Pariwisata.
In Banyuwangi findet am 16. September Gandrung Sewu statt. Dessen Themas The Glory of Art is. Omprok ist eine Krone, die von den Gandrung Tänzer und Tänzerinnen getragen wird. So wie die Gandrung Tänzer und Tänzerinnen zu ihrem Punkt gehen, einem Punkt, auf dem sie auf bequeme Art ihre Kunst aufführen, insbesondere bei der Ausführung von Gandrung Sewu. So einfach soll das Erreichen der Kunst sein. Kepada dunia. Gandrung Sewu ist zu einem Teil des nationalen Eventkalenders KEN vom Ministerium für Kultur und Kreativwirtschaft geworden. Deshalb wird die Aktivitätsdauer um 3 Tage verlängert, nämlich vom 14. bis 16. September 2023. Der Geschäftsführer von diesem Festival, Suko Prayitno, berichtet, dass bei diesem Festival auf der Agenda zum Beispiel der UMKM Bazar eine Kunstaufführung Banyuwangis, das sogenannte Meras Gandrung und der Eventgipfel mit dem Kolossaltanz Gandrung am dritten Tag stehen. Im Zufolge wird dieses Festival mit einem Fallschirmspringen der indonesischen Streitkräfte eröffnet, die die Tracht von Gandrung Tänzern tragen.
Adapun kegiatannya antara lain.
Gandrung Sewu soll jährlich verändert werden, seine Choreografie und auch die Musik. Dies ist ein diesjähriger Unterschied zu den vorherigen Veranstaltungen. Zuerst suchte man ein Thema, das ist klar. Dieses Jahr wird dieses Festival mit der Beteiligung von indonesischen Streitkräften gefördert. Das ist ja erstaunlich, dass 20 Fallschirmspringer die Tracht von Gandrung tragen werden. Sie springen auf das Flugzeug und treten in die Gandrung-Veranstaltung ein. Wenn sie springen, stehen die Tänzer und Tänzerinnen unterhalb von ihnen. Es sind professionelle Fallschirmspringer,
da das dazwischen springen, ja recht gefährlich ist, weil es unten viele Tänzer und Tänzerinnen gibt. Wenn die Fallschirmspringer den Boden erreichen, werden sie dem Regenten den Blumenstrauß aushändigen. Das soll die Aufforderung sein, dass man mit dem Gandrungsewu zu beginnen bereit ist. Liebe Zuhörer, das war das und das von Voice of Indonesia. Wir werden uns mit einem anderen Thema treffen. Auf Wiederhören!
Voice of Indonesia für das VOI Internationale Quiz 2023 wieder durch. Das diesjährige Voice of Indonesia Internationale Quiz 2023 liegt in Form eines Aufsatzschreibwettbewerbs über eines der fünf Tourismusziele mit höchster Priorität in Indonesien. Es sind Borobudur Tempel, Toba See, Likupang, Mandalika und Labuan Bajo. Der Aufsatz muss aus 700 bis 800 Wörtern bestehen, mit Areal 12 geschrieben, dann gelesen und aufgenommen werden. Senden Sie den angenommenen Aufsatz, den Sie lesen, an voiquiz2023@gmail.com. Der Aufsatz Schreibwettbewerb wird vom 10. April bis 20. August 2023 geöffnet. Wir werden jeweils einen Gewinner für jeden Sprachdienst wählen. Die Gewinner werden interessante Preise von Voice of Indonesia erhalten. Wir werden die Gewinner bei dem 78. Radiotag am 11. September 2023 bekannt geben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.voinews.id und Facebook von The Voice of Indonesia. Seien Sie vorbereitet. Wer weiß, dass Sie einer der Gewinner werden.
From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesian Hörgewalt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Samstag spielen wir für Sie ein Kronzonglied. Liebe Zuhörer, in dieser Ausgabe von Musik Regenbogen präsentieren wir ein Kronzonglied mit dem Titel Genta Seruanku, gesungen von Bagus Dewantoro. Das von Edi Wahyono geschaffene Lied bezeichnet in seinem Text die Zuhörer dieses Liedes als Botschafter, von denen erwartet wird, dass sie die Botschaft dieses Liedes an andere weitergeben. Der Liederschreiber fügte den Künstlern auch eine spezifische Botschaft hinzu, um sie dazu bewegen, die Großartigkeit der indonesischen Kunst und Kultur in der ganzen Welt wieder zu spiegeln. Das Lied Genta Seruanku lädt die Zuhörer dazu ein, sich weiterhin an den vielfältigen und schönen kulturellen Reichtum der indonesischen Nation zu erinnern, ihn zu bewahren und zu erhalten. Liebe Musikfreunde, hier ist Bagus Dewantoro mit dem Kronzonglied Genta Seruanku. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Jiwaku, ku bawakan lagu persembahan irama keroncong. Wahai insan sedih, cintai budaya sendiri, budaya dan seni peninggalan seni pendahulu, pewaris budaya. Thank you.
daya seni penerus seniman dulu tunjukkan pada dunia
Oh,